Und auch von meiner Seite nochmal einen schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Heute sprechen wir in unserem Update-Call über den KBI Global Sustainable Infrastructure Fund, also den nachhaltigen Infrastrukturfonds von KBI. Mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing Manager bei Amundi Deutschland und ich werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten, aber selbstverständlich bin ich nicht alleine hier. Ich habe mir Verstärkung aus Frankfurt geholt. Jonas Fahnemann ist heute in der Leitung. Er ist Executive Director und Key Account Manager bei Amundi. Jonas, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir, beziehungsweise bevor ich dem Herrn Fahnemann aber gleich das Wort erteile, übergebe, möchte ich mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, nochmal ganz kurz durch das Housekeeping gehen. Die Präsentation und den Audiomitschnitt, Sie kennen es vermutlich alle, erhalten Sie im Nachgang via Follow-up-E-Mail zugeschickt. Sie können natürlich jederzeit dem Herrn Fahnemann rechts unten im Chatfenster Fragen stellen. Keine Sorge, nur wir können die Fragen sehen und nicht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander. Und für alle weiteren Amundi-Veranstaltungen bleiben Sie am besten bis zum Ende dieses Calls dran. Da erzähle ich Ihnen gerne noch ein paar Insights. Weitere Informationen finden Sie bei uns im Web auf der Vertriebspartnerseite oder eben auch gerne in unserem Follow-up-E-Mail, was Sie später erhalten werden. So, Jonas, jetzt möchte ich mich direkt mal einem norddeutschen Sprichwort bedienen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Fonds aktuell aus? Wie ist es in den letzten Monaten gelaufen? Ich freue mich, von dir ein paar Insights zu hören.
Ja, vielen Dank, Leopold, und auch herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Und ja, es war ein herausforderndes zweites Halbjahr, würde ich sagen. Das erste Halbjahr, da lag die Performance des Fonds nach Kosten noch relativ gleich auf zur Benchmark, also zum S&P Global Infrastructure Index, wo merkt, dass dieser nicht nachhaltig ist. Ja, aber jetzt in den letzten Monaten, gerade im September, ist der Fonds hinter die Benchmark gerückt. Wir haben September, liegen wir jetzt 2,8% hinter der Benchmark. Aufs Jahr gerechnet sind es 3,6. Das sind jetzt die Daten per Ende September. Die Oktoberdaten sollten ja jetzt mit dem heutigen Tag dann kommen. Also wir beziehen uns jetzt auf die Septemberdaten und alles, was da passiert ist. Warum war man im ersten Halbjahr gut, beziehungsweise viel interessanter natürlich, warum war man jetzt im zweiten Halbjahr, wo haben wir die Performance verloren, was ist passiert? Da gab es zwei hauptsächliche Faktoren. Das eine ist, dass natürlich die auch im Zuge der globalen Spannungen die Ölpreise relativ stark angestiegen sind, 25 bis 30%, nur ich glaube, das war genau im September, also im relativ kurzen Zeitraum, was natürlich gerade ja für die nicht nachhaltige Benchmark, also den S&P Global Infrastructure Index und viele Unternehmen, die dort enthalten sind, ein Katalysator war, also ordentlich Rückenwind gegeben hat. Und da wir natürlich im KPI System Infrastructure in keine Öl, Gas, Titel oder ähnliches investieren, haben wir davon nicht profitiert. Diese Schwankungen und diese Wellen, ich meine, Rohstoffe sind immer, schwanken immer relativ stark. Das ist in der Vergangenheit auch schon häufiger gewesen, dass man vielleicht mal eine kurzfristige Underperformance hatte, aber langfristig das sich wieder ausgeglichen hat. Das war auf jeden Fall ein Punkt. Und ein weiterer war die negative, ich nenne es mal negative Stimmung, negative Nachrichten im Bereich Offshore-Windanlagen. Und da hat am schlechtesten, oder also erstmal, das ist noch ein Thema, was ich gleich nochmal ein bisschen weiter beleuchte. Was waren die schlechtesten, oder welche Unternehmen haben den niedrigsten Ergebnisbeitrag geliefert, beziehungsweise negativ gewesen, was die Performance angeht? Das war die Firma Ørsted, Northland Power und RWE. Vielleicht die Unternehmen, die aber den stärksten Ergebnisbeitrag geliefert haben, und das ist wäre jetzt auf Jahressicht gesehen. Das sind gerade die europäischen Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien und Wasserinfrastruktur. Hier zu nennen wären zum Beispiel Enel, E.ON, Veolia. Also jetzt haben wir einmal die drei schlechtesten im September und einmal die drei mit der höchsten Ergebnisbeitrag aufs Jahr gerechnet. Jetzt hatte ich aber gerade schon erwähnt und Sie hatten es garantiert wahrscheinlich alle auch schon in den Medien verfolgt. Das Thema Offshore-Windparks, das ist ja schon, ja, war relativ negativ behaftet. Was ist dort passiert? Ein kleiner Ausflug nur, gar nicht zu sehr zu tief hineinzugehen. Also wir glauben, dass Offshore-Windparks gerade in Europa ein zentraler Baustein sind für die Energiewende. Gerade in Europa, warum? Weil Europa der weit entwickelte Markt in dem Bereich ist. Sehr ausgereift und mit der Nordsee hat man auch ein Meer vor der Tür, was relativ flach ist, wo man gut Offshore-Windpark bauen kann. Und gibt ja eine ganze Reihe Länder, die dort angrenzen und es bietet sich halt an, diesen ja, Offshore-Windpark einfach zu nutzen in dem Bereich. Da sind wir sehr positiv drauf, gerade und deswegen war immer unser Fokus von KBI auf europäische Projekte. Was ist jetzt passiert? In den USA wird es ja auch mal ein größeres Thema. Wir hatten es auch, glaube ich, im vergangenen Call, dass man überlegt, vor New York und vor New Jersey, gerade weil dort natürlich auch die Landflächen so stark ja, so verdichtet sind oder viele Menschen wohnen und dass man dort auch Offshore-Windparks auf dem Meer baut. Und da sind jetzt zwei Sachen passiert. Das einmal gibt es gerade von Ørsted Verhandlungen über Steuervorschriften, die auch was in der vergangenen Zusammenhang stehen mit möglichen Lieferketten, die bei Ørsted oder in den USA bei weitem nicht so ausgereift sind wie in Europa. Und das zweite Gegenwind, der da kam, natürlich die unglaublich schnell stark angestiegenen Zinsen, die jetzt so einen, ja, so ein bisschen negativen Gegenwind geben für Projekte, die bereits vergeben wurden, aber noch nicht finanziert sind. Wir glauben aber, dass das erstmal ein sehr stark US-Bezug ist und nicht unbedingt was mit den europäischen Anbietern zu tun hat. Und wir glauben, dass gerade auf den Lieferketten, gerade Ørsted hier ein Player ist, der besonders betroffen ist. Deswegen hatten wir auch schon Q2, also relativ früh, Ørsted die Position abgeschmolzen. Wir sind noch investiert, aber bei weitem nicht mehr so, wie wir es vorher waren. Und was ist passiert? Dieses negative Sentiment, was dort gelaufen ist, hochgekommen ist, das ist natürlich, hat da natürlich übergeschwappt, auch auf andere, auf die anderen Anbieter, wodurch das ganze Segment, der ganze Markt ja, einfach abverkauft wurden und es einfach ein Sell-off gab, weil man da einen gewissen, ja, einfach Angst hatte, dass es einen Spillover-Effekt gibt. Wir glauben mal, wie gesagt, dass Europa da immer noch sehr stark ist und unsere Top-Picks in den Bereichen auch weiterhin RWE und Northland. Wir glauben auch, dass der Sektor auch in den USA eine Daseinsberechtigung hat und auch die Finanzierung dort zustande kommen wird.
Vielen Dank, Jonas, schon mal für die ersten Erläuterungen. Du hast ja jetzt gerade ganz am Anfang schon mal die Benchmark angesprochen, wie wir im Endeffekt im Vergleich dazu stehen. Wärst du so freundlich und würdest auch noch mal das große ganze Bild aufzeigen? Wie stehen wir zur Benchmark? Wie stehen wir zur Vergleichsgruppe aktuell da?
Sehr gerne. Und da gibt es etwas Spannendes Neues, was wir herausgefunden haben. Ehrlich gesagt, der Zufall. Und zwar, Sie sehen es hier auf der Folie einmal den, die Performance des KPI Global Sustainable Infrastructure Index seit Anfang des Jahres. Dann sehen Sie die klassische Infrastruktur, also den S&P Global Infrastructure Index. Und es hat gibt es jetzt relativ neu, auch vom gleichen Provider, den Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index. Der wurde dieses Jahr im Juli erst aufgelegt, aber man hat eine Datenreihe, also eine Art Backtesting gemacht für die letzten 2 Jahre, sodass wir uns einmal angeguckt haben, naja, gegen klassische Infrastruktur stehen wir, sehen wir aktuell ein Tick schlechter aus. Gründe habe ich ja gerade schon genannt, unter anderem deutlich Anstieg der Öl- und Gaspreise. Und dass jetzt nicht nur eine Story ist, die ich Ihnen erzähle, sondern dass man das auch wirklich händisch auch zeigen kann, nachweisen kann, ist hier ganz schön zu sehen. Dunkelblau, das ist dieser neue Index, den es gibt. Wie gesagt, bis jetzt ist es nur ein Index, der ist noch relativ neu. Mir ist noch kein Produkt darauf bekannt. Aber wie man sieht, dass man doch dann relativ, wie man so schön im Englischen sagt, in line ist, der Fonds, mit dieser grünen, mit dem grünen Infrastrukturindex. Und das zeigt eigentlich nur ein bisschen, dass es jetzt weniger was zu tun hat, die Performance mit schlechter Titelselektion oder mit ja mit einzelnen Selektionen, in einzelnen Sektoren, sondern dass es eher was mit dem übergeordneten Thema zu tun hat, dass halt gerade im September oder gerade im zweiten Halbjahr halt nicht nachhaltige Titel nicht so gut gelaufen sind wie vielleicht nachhaltige Titel. Jetzt muss ich aber das trotzdem immer year to date, meine Sache. In der Vergangenheit gab es auch beim KPI immer mal ein Jahr, was vielleicht nicht so gut lief und im nächsten Jahr lief es dann viel, viel, viel besser. Man hat die Performance mehr als, oder die Verluste mehr als rausgeholt und hat die Menschen hinter sich gelassen. Deswegen ist mal dieser langfristige View immer auch für mich oder für uns wichtig. Und wenn wir uns das anschauen, fangen wir mal auf der linken Seite an. In Blau der unser Infrastructure-Index, daneben der S&P, also die Benchmark, der S&P Global Infrastructure-Index, da sehen wir immer noch, sind wir noch weit, weit, weit vorne. Also ist immer noch eine riesen Outperformance. Und wenn man sich jetzt den MSCI-Akti ansieht, da sind wir jetzt ja einen Tick drüber noch, auch da noch immer noch einen Tick besser. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt, und das fand ich immer sehr spannend, auch Risk-Return anschaut, dann sieht man eigentlich auf der rechten Seite, dass der auf 5 Jahre gesehen der Infrastruktur oder unser KPI-System Infrastructure eine höhere Rendite hat bei niedriger Volatilität. Und zwar im Vergleich zum MSCI-ACWI, also MSCI World, und zum S&P Global Infrastructure Index. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Sache. Man darf jetzt, sollte sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen von kurzfristigen Marktvolatilitäten, von schlechten Nachrichten, von solchen Sachen, sondern gucken langfristig, ist der Trend intakt, passt das so? Wir sagen ja und deswegen fühlen wir auch immer noch wohl mit dem Fonds.
Dankeschön, Jonas. Jetzt ist es ja auch so, dass wir seit einiger Zeit in einen anderen Infrastrukturbereich investieren. Da passt, glaube ich, das Thema Trend auch sehr gut, und vor allem auch im Wachstumssektor. Wir investieren ja mittlerweile, ich glaube, wir sind bei knapp 11% des Gesamtportfolios, in das Thema digitale Infrastruktur. Ich glaube, tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich kann mich erinnern, beziehungsweise bei jeder neuen Wahl der Bundesregierung wird das Thema zum Beispiel in Deutschland ja immer wieder ganz vorne hingestellt. Wir müssen in die digitale Infrastruktur Deutschlands investieren. Also auch da merkt man, auch hier gäbe es etwas zu tun diesbezüglich. Wärst du mal so freundlich und würdest vielleicht mal auf dieses Engagement eingehen?
Absolut super gerne. Digitale Infrastruktur wurde meines Erachtens vor 1,5 Jahren erst hinzugefügt zum Fonds als interessanter Bestandteil, weil natürlich auch hier wieder die typischen Charakteristika, die man von Infrastruktur kennt, eigentlich enthalten sind. Hohe Eintrittsbarrieren, sind langfristige Verträge haben die Unternehmen, sind meistens Oligopole, also Marken in wenigen Unternehmen. Meistens der Unternehmen der sehr hohen Preissetzungsmacht, also genau eigentlich das, was wir eigentlich suchen. Digitale Infrastruktur sind für uns in unserem Fall jetzt vor allen Dingen Betreiber von Funktürmen und Rechenzentren und so ein bisschen der Business Case, um es in Neudeutsch zu sagen, was wir sehen, warum ist das langfristig ein Sektor oder ein Segment mit enormem Wachstumspotenzial? Es haben eigentlich drei große Punkte. Eine ist natürlich, dass die globale Internetnutzung weiter massiv zunimmt, dass das genutzte Datenvolumen gerade durch den Ausbau von 5G, und dazu sage ich gleich auch nochmal was, massiv zunehmen wird, massiv. Und die Nachfrage vor allen Dingen nach schnellerem Internet durch AI, durch, also Artificial Intelligence, durch Cloud-Dienste, ja, ist einfach die Nachfrage nach schnellerem Internet unglaublich hoch und das erfordert halt einen sehr, sehr starken Ausbau. Und ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, fand es ganz spannend, hatte es auch gar nicht so auf dem Schirm, dass zum Beispiel in den USA 2023 es mehr Nutzung geben wird von 5G als von 4G. Die USA scheint da auch schon einen Tick weiter zu sein als vielleicht wir lokal. Und einhergehend damit soll das Datenvolumen, das genutzte Datenvolumen, natürlich getrieben durch 5G, klar, soll bis 2028 um das Zweieinhalbfache ansteigen in den USA. Also das ist gerade der rechte Chart hier unten. Sehr, sehr spannend, wie, obwohl man ja heute schon denkt, wir haben ja alle schon Endgeräte, was soll das groß passieren, wir streamen ja alle schon. Trotzdem, selbst von dem heutigen Stand, wo ich sagen würde, wir nutzen schon stark so relativ viel Datenvolumen, soll es nochmal um 2,5% steigen. Das heißt, wir brauchen mehr Rechenzentren, wir brauchen mehr Funktürme, wir brauchen modernere Funktürme, wir brauchen schnellere Leitungen, und das ist sozusagen unser Business Case, warum wir glauben, dass der Sektor extrem spannend ist und warum der jetzt aktuell jetzt bei 11,5% Portfoliogewichtung liegt. Wir haben jetzt im Q2 hatten wir noch einen neuen Titel hinzugefügt, American Tower. American Tower ist ein US-amerikanischer Betreiber von Anlagen für drahtlose Kommunikation, also die Towers, die Funktürme. Und das Unternehmen, nur als Beispiel, ist in 26 Ländern aktiv und hat 225.000 Sendemasten. Also ist schon wahnsinnig, wie breit diese Unternehmen unterwegs sind, wie groß sie sind und was für einen Anteil sie eigentlich an diesem digitalen Infrastrukturbereich haben.
Vielen
Ja,
Dank,
und
Jonas, dafür. Genau. Danke dir. Ich glaube, du wolltest auch direkt auf die nächste Seite gehen. Da hatte ich jetzt tatsächlich nichts mehr anzuwenden. Ich habe dir nur gelauscht, was wirklich spannend ist.
sehr gut, ich wusste nicht, ob da noch eine Zwischenfrage kommt oder irgendwas, aber nee, dann so ein bisschen
Die hebe ich mir zum.
zusammenfassen.
Ich habe schon ein, zwei. Ich habe ein, zwei Zwischenfragen, aber die hebe ich mir bis zum Schluss
Ah,
auf.
perfekt. Super, dann machen wir das so, dann machen wir das am Ende, ist doch klasse. Was bleibt für mich jetzt sozusagen als Ausblick? Was sind vielleicht auch so die Informationen, die ich Ihnen gerne mitgeben würde, die für Sie und Ihre Kunden mitnehmen können? Also ich glaube, das Erste ist, dass wir unsere langfristigen Annahmen, warum wir das Thema so spannend finden, dass die immer noch intakt sind. Das heißt, wir glauben immer noch daran, und das ist auch immer noch vorhanden, dass wir in den entwickelten Ländern, in den Industrieländern, eine Breite, eine sehr moderne Infrastruktur haben, und dass wir zum Beispiel Dinge wie Wasser- und Abwassersysteme in den Großstädten, diese müssen erneuert werden, dort muss investiert werden, und hat sich auch nichts geändert, auch durch die aktuellen Marktschwankungen. Das Zweite ist, die Net-Zero-Ziele der Länder, gerade hier in Europa und in den USA, die erfordern einen massiven Aufbau der Energieinfra oder Umbau der Energieinfrastruktur und einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das sind zum Beispiel aber auch jetzt, ne, jetzt Energieinfrastrukturen und auch Stromtrassen. Und das ist natürlich ein Punkt, daran hat sich ja nichts geändert. Und jetzt, nur weil es eine Volatilität am Markt gibt, ist das komplett intakt. Auch die langfristigen Treiber, und das ist mal so ein bisschen, was wir schon von Anfang an mal gesagt haben, Richtung Demografie, Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, Wachstum der Mittelschicht in Schwellenländern, höhere Nachfrage nach Strom, nach Wasser, also das ist auch weiterhin intakt. Auch, dass die immer noch sehr hohen Emissionen, das Thema Klimawandel und Ausbau erneuerbarer Energien für die Politik das Top-Thema sein wird, auch weiterhin. Und die Politik muss hier unterstützen, ob es jetzt mit Steuervorteilen ist oder mit direkten Investitionen. Und auch ein langfristiger Treiber für uns aus unserer Sicht ist natürlich der technologische Fortschritt. Erneuerbare Energien werden immer effizienter, der Ausbau von oder der Umbau von, sorry, die Entwicklung von Batterien wird immer effizienter, die Strominfrastruktur muss weiter ausgebaut werden und wird effizienter. Das wird auch ein weiterer Treiber sein. Umso mehr erneuerbare Energien erzeugt werden, desto mehr muss transportiert werden, desto mehr Trassen brauchen wir. Das ist sozusagen die Logik dahinter, was die technischen Forschung angeht. Und wenn wir dann ein bisschen kurzfristiger schauen auf die aktuelle Lage, dann sehen wir, Inflation und höhere Kosten, die man vielleicht zum Beispiel durch Arbeitskräfte hat, diese Unternehmen oder viele Unternehmen in unserem Portfolio können diese Kosten weitergeben, weil sie eine unglaublich starke Preissetzungsmacht haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir erwarten zudem, dass gerade 2023 in Europa auch nochmal der Ausbau von Offshore-Windparks nochmal sich verstärken wird. Da erwarten wir eine Verdoppelung der Anstrengungen von der Politik. Also da wird deutlich mehr finanzielle Mittel, aber auch Planungen, was die nächsten Jahre angeht, vorangetrieben. Wir sehen es auch weiterhin, die Emissionen sind immer noch extrem hoch und das wird dazu führen, dass Regierungen in den entwickelten Ländern, um ihre Klimaziele zu erreichen, mehr tun müssen. Und mehr tun heißt eigentlich immer, da wiederhole ich mich jetzt, weitere Steueranreize schaffen, das ist ein Punkt, oder direkt investieren, das ist der andere Punkt. Und davon sollte dieser Sektor massiv weiterhin profitieren. Und das war es von meiner Seite.
Klasse, vielen herzlichen Dank, Jonas, für deine Ausführungen, für deine kompakt zusammengetragenen Informationen zu dem Fonds. Ich habe mal ein, zwei Fragen hier im Chat zusammengefasst, weil, machen wir uns nichts vor, in den letzten Jahren ist ja der Fonds wirklich gut gelaufen. Und dieses Jahr, so wie viele Investments, auch im Vergleich, natürlich nicht ganz so toll. Was macht das Fondsmanagement, um die aktuellen Entwicklungen auszugleichen bzw. dagegen anzukämpfen? Gibt es etwas, was das Fondsmanagement aktiv macht oder sagen Sie, nee, wir glauben daran, was wir eingekauft haben? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
Also ich würde mal so übersetzen, 80-20. Also 80% ist, wir glauben weiter daran, wir glauben an die Unternehmen, die wir im Portfolio haben, wir glauben an den Sektor, wir glauben an die übergeordneten langfristigen Trends und deswegen ist auch die Anpassung, die wir machen, eher marginal. Die 20% sind die Sachen, die ich gesagt hatte, dass wir zum Beispiel die Schwierigkeiten, die Orte, die es bekommen hat, Offshore-Windpark-Anbieter in den USA, dass wir die versuchen zu antizipieren und dann die Positionen zu verringern. Und dass wir halt diese Risiken früh erkennen und die versuchen zu abzumildern. Und einhergehend, das zweite ist natürlich spannende neue Sektoren zu identifizieren. Und da spreche ich jetzt wieder von digitaler Infrastruktur und dort nach und nach Exposure aufzubauen. Und dann jetzt zum Beispiel wie American Tower, die Corporates, dieses Unternehmen im Portfolio aufzunehmen und dort spannende neue Renditetreiber für die Zukunft zu finden.
Spannend. Ich glaube, das war auf jeden Fall eingänglich. Schön, wie du es dargestellt hast mit der 80-20%. Und wenn wir hier jetzt im Endeffekt in diesen 20% diese 11% digitale Infrastruktur haben, spannend, finde ich ein tolles Thema. Ja, Jonas, ich habe keine weiteren Fragen im Chatfenster. Dann auf jeden Fall dir nochmal herzlichen Dank für deine Erläuterungen zum Fonds. Sie werden auf jeden Fall alle Informationen im Follow-up-E-Mail noch erhalten, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Werbung in eigener Sache. Na, denn selbstverständlich, ich habe es anfangs schon erwähnt, haben wir wieder viele spannende Veranstaltungen für Sie vorbereitet. Die erste nächste Veranstaltung ist am 9.11. unser CIO-Markt-Update-Call mit der Helene Windischbauer aus unserem Haus und dem Professor Dr. Hacker. Der ist Professor zum Thema künstliche Intelligenz und genau über das Thema werden wir auch sprechen. Tatsächlich war ich gestern im Briefing-Call mit ihm und er hat darüber gesprochen, dass die B2B-Ebene von künstlicher Intelligenz deutlich erfolgsversprechender auch in Zukunft sein wird als die B2C-Seite. Also verpassen Sie diese Veranstaltung nicht. Ich freue mich persönlich schon drauf. Und der nächste Update-Call ist am 14.11. und wir sprechen wieder über einen KWI-Fonds und dieses Mal über den Energy Transition Fonds. Jonas, passt natürlich perfekt auch zu dem, was du heute schon gesagt hast. Im Ende Windkraft, allem drum und dran, wird sicherlich auch in zwei Wochen ein sehr, sehr spannendes Thema wieder bei diesem Update-Call sein. Jetzt sind wir am Ende der Veranstaltung angekommen, sehr verehrte Damen und Herren, und ich möchte mich wie gewohnt bedanken bei Ihnen, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen weiterhin angenehmen Tag. Machen Sie es gut und ich freue mich auf jeden Fall, Sie beim nächsten Call wieder begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße aus München, bis zum nächsten Mal. Tschüss.